Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kopfstand, Podcast über Mut zur Veränderung,
Ich freue
anders
mich.
denken, anders bauen und einfach mal Dinge umzusetzen. Schön, dass wir wieder die Zeit haben heute. Wir sprechen heute über ein Haus, das eine simple, aber wirklich wirksame Idee hat, und zwar Wohnen ohne Heizung. Das Gebäude heißt ZI-Haus oder Zi-Haus. Gibt es unterschiedliche Arten, das Ganze auszusprechen. ZI steht für Ziegel innovativ und verbindet einfach altes Bauen mit und traditionelles Bauen mit neuer, moderner Logik. Das Gebäude hat dicke, tragende Ziegel, einen Speicherkern aus Vollziegeln im Boden und oben drüber ein Dach aus Photovoltaikschindeln, das durch Kleinwindanlage ergänzt ist und so gedacht ist, dass die Architektur selbst zur Technik wird. Warum wird sie selbst zur Technik? Weil das Gebäude an und für sich Wärme speichert, Kühle hält, Temperatur reguliert mit Masse anstelle von Technik. Low-Tech-Ansatz, autark, barrierefrei, wartungsarm. In Summe ein Haus mit ganz vielen Elementen, die eigentlich nicht an ein modernes Haus, sondern an ein Haus von früher erinnern. Entworfen hat das Gebäude ein Architekt als Ideengeber. Der Architekt ist nicht nur Bauherr, sondern auch Vater von uns beiden, Hans-Günther Schwarz. Er hat das Experiment im eigenen Garten realisiert, wissenschaftlich begleitet und das Projekt ist mehrfach international ausgezeichnet. Heute wollen wir von ihm als unseren Gast, und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, hören, wie gestaltet sich die Forschung in so einem Haus? Was macht das ZI-Haus so besonders? Und warum könnte dieses Haus und diese Bauweise als Ansatz das Bauen von morgen verändern? Herr Schwarz, schön, dass Sie da sind. Oder wie wir es sagen würden, Papa, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
Schön, dass du da bist,
Ja,
Papa.
ich freue mich auch, dass ich mit dazu kommen konnte.
Danke, dass du dir die Zeit eingerichtet hast. Wir fangen an mit der Entstehungsgeschichte des Gebäudes und wollen zuallererst von dir wissen, nimm uns einfach mal mit auf diese Reise. Wie kam es dazu? Was war die erste Idee? Wie bist du auf das Konzept gekommen? Das ist jetzt ungefähr 5 Jahre her. Es war genau am 1. Dezember 2020, war mitten in der Corona-Zeit. Also sind wir alle mit Masken rumgelaufen und waren eingepackt bis geht nicht mehr. Und da war ich zu Hause. Ich war 2 Jahre damit beschäftigt, meine sehr schwer kranke Frau zu pflegen. Und während dieser Pflege war ich am Esszimmertisch gesessen, immer wieder, und habe mir da einfach so auf der Rückseite von einem Briefumschlag habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte denn das Austragshäuschen aussehen? Der Begriff kommt aus der Landwirtschaft. Da sind die, das ist das Häuschen gewesen, wo die älteren Herrschaften dann ihren Lebensabend verbracht haben. Und da habe ich diese Skizze da mal hingesetzt. Und als ich da mitten am Zeichnen war, kam Jörg Helmut, kamst du rein und hat gefragt: Papa, was machst denn du da? Und ich habe gesagt: Ja, ich habe mir mal überlegt, wie das Austragshäuschen aussehen könnte. Zeig mal her. Und oh, das sieht aber gut aus. Papa, mach mal weiter. Und dann habe ich weitergemacht.
Die
Daraus ist
Zeichnung
dann das ZI-Haus geworden.
war irgendwie auf einer Serviette, oder?
Nein, nein, das war auf der Rückseite von einem Briefumschlag.
Und man muss dazu sagen, kleine Familiengeschichte, immer dann, wenn wir schon als Kinder oder auch als Jugendliche mit dir und mit Mama zusammen in ein Restaurant zum Essen gegangen sind, hat der Papa immer so seinen
Stimmt.
Stift aus der Brusttasche rausgezogen und hat auf der Serviette irgendwas gezeichnet. Das war immer so. Und das war eine von diesen vielen Zeichnungen, wie du sie sonst auch immer beim Essen gemacht hast, nur mit dem Unterschied,
Ja.
dass es diesmal mehr als nur eine Zeichnung geworden ist.
Ja.
Was würdest du sagen, was war der ausschlaggebende Punkt, dass das mehr als nur eine Zeichnung geworden ist und jetzt quasi wir gebaut haben? Was war der Unterschied?
Ich habe da an diesem Esszimmertisch begonnen,
dann im Maßstab 1 zu 100 noch mit Bleistift und nach alter Manie das zu zeichnen in Schnitten und in Ansichten und in Grundrissen. Und es war mir eines klar, es sollte ein Haus sein, was ohne Heizung funktioniert. Denn da kommen wir her, durch verschiedene Projekte, die wir schon gemacht haben. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte ich denn das gestalten? Um klarer zu kommen, habe ich den Bauphysiker Dr. Peter Wiederin aus Österreich eingeschaltet, der Erfahrung hat im Bauen ohne Heizung, und habe ihm dann die Pläne geschickt und war ganz gespannt, was er jetzt sagt. Er rief mich an, sagte: Herr Schwarz, Ihr Gebäude ohne Heizung wird nicht funktionieren. Ich war am Boden zerstört. Das ist halt immer so das Auf und Ab bei allen Dingen, die man sich neu überlegt. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte man bei diesem kleinen Haus mit dem kleinen Volumen und der großen Abkühlungsfläche, wie könnte man da das dennoch ohne Heizung hinbekommen? Und dann kam die Idee des Speicherblocks aus massiven Backstein, aus Ziegelsteinen. Und dann hatte ich damals Kontakt mit der Firma Leipfinger Bader, mit Herrn Bader selbst, der mir dann angeboten hat. Der war begeistert von diesem Speicherblock, weil es was ganz Neues war. Und er sagte: Wir können doch so einen Block auch mal bauen bei uns im Werk. Ich war begeistert, haben diesen Block gebaut. Mein Nachbar hat die Steuerung gemacht. Wir haben dann in 8 verschiedenen Schichten haben wir dann die Temperatur alle 5 Minuten gemessen und aufgezeichnet, und das über 4 Wochen. Und das Ergebnis habe ich dann dem Doktor Wiederin geschickt. Und nach einiger Zeit ruft er mich an und sagt: Herr Schwarz, es kann sein, dass dieses Gebäude ohne Heizung funktioniert. Und so war es immer so, wenn ein Bauphysiker sagt, es kann sein, dann klappt es hundertprozentig. Und das war der Startschuss, dass wir es dann angepackt haben.
Jetzt hast du ja von diesem Speicherblock erzählt.
Ja.
Und ich glaube, wir sind da voll drin, weil wir schon jetzt so lange dieses Thema begleiten und auch so enthusiastisch in dem Thema sind. Nimm uns alle mal mit, was genau dieser Speicherblock ist, was es auf sich hat und warum dieser Zustand ja so extrem wichtig für die Funktionalität des Gebäudes ist.
Ein Speicherblock, da muss man sich eine riesige Masse an vollem Ziegelmaterial vorstellen. Nur damit man eine Richtung hat, der wiegt etwa 70 Tonnen. Unter dem ZI-Haus, der Speicherblock hat Gewicht von 70 Tonnen. Also eine große Speichermasse. Und in diese Speichermasse soll die Solarenergie, die Sonne, die nichts kostet, die gewaltige Sonnenenergie soll in diesen Block als Wärme gespeichert werden. Und diese Wärme soll dann zeitversetzt direkt dem Raum zugeführt werden. Und das ist so der Grundgedanke, der in dem Block steckt. Und ja, und das haben wir dann gebaut.
Total spannend. Und wenn man jetzt sieht, bei der Sonnenenergie, ist es nicht dann total ineffizient, wenn man einfach den Solarstrom, ich sag mal, vergeudet und den nicht irgendwie andersweitig nutzt? Oder was ist da der Clou dahinter?
Wenn die Sonne scheint, ist das auch keine Energievergeudung, sondern die Sonne scheint eben. Und diese Sonnenenergie, die lenke ich nur um. Ob das nun wirtschaftlich ist, ob das sich lohnt und einen hohen Wirkungsgrad hat und alles, ist völlig egal. Die Sonne ist da, sie scheint und sie wird in Form von Heizenergie durch Heizkabel
Und
in diesen Block umgelenkt.
Und wenn die Sonne ja scheint, dann ist ja so ein Überschuss da, ja, bei allen, also ist egal, ein
Kraftwerk da, genau, oben.
Und auch bei allen anderen PV-Anlagen überall, keiner kann in dem Moment mit dem Strom was anfangen. Wir haben die Systeme gar nicht, dass es den Strom überhaupt speichern kann.
Ich muss immer wieder dran denken, im Studium, das bei mir, das war so 2011, 2012, da hat uns der Lehrstuhl Bauphysik immer wieder gesagt, Leute, Heizen mit elektrischer Energie ist eigentlich verboten, weil totale Vergeudung. Ja. Elektrische Energie ist die wertvollste allgemeine Energie, die man haben kann. Und ich finde es so wahnsinnig spannend, dieses Learning, das man bei dem Projekt hatte, dass man sagt, okay, vom Grundsatz her, wenn ich sage, nur elektrisch heizen, ist es problematisch. Aber sobald ich anfange, die elektrische Energie nachhaltig zu erzeugen und sie ist da, da muss ich mich entscheiden, nutze ich sie sinnvoll für mein Gebäude oder speise ich sie am Ende ein? Und das Einspeisen mit diesen Themen der Netzüberlastung und so weiter ist doch super, wenn ich dann ein Abfallprodukt einer Heizung noch mit habe durch den Speicherblock, das mich dann durch den Winter durchbringt. Das war ein spannendes Learning.
Und ganz interessant ist es, die Bundesregierung hat jetzt erst ein Gesetz rausgebracht, dieses Solarbegrenzungsgesetz, dass die starke Energie, die von der Sonne über die PV-Anlagen tagsüber kommt, ist einfach zu viel. Deswegen muss man das begrenzen. Mit dem ZI-Haus mache ich das. Ja. Ich nehme die Spitzen der Solarenergie heraus, die den Energieversorgungsunternehmen die Probleme machen, nehme sie heraus, ja, und schicke sie in den Speicherblock, genau, der dann später zeitversetzt die Wärme abgibt.
Ja.
Das ist also total, ich bräuchte das Gesetz gar nicht hier.
Ja. 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 Nicht erforderlich. Jetzt haben wir bei dem Gebäude nicht nur Ziegel, sondern wir haben auch noch weitere Elemente. Wir haben es schon gesagt, diese PV-Anlage mit den PV-Schindeln. Wir haben das Thema, dann nimm uns mal mit, was wir sonst noch so für Energieerzeugungsthemen bei dem Gebäude haben.
Also es ist einmal diese PV-Anlage, hier mit dem Unterschied, dass das PV-Schindeln sind, die zugleich Dachdeckung sind. Und das war mir unwahrscheinlich wichtig. Ich habe ja keinen Kamin, brauche keine Heizung. Ich habe kein Dachliegefenster, ich habe keinen Erker, ich habe nicht eine völlig ruhige Dachfläche. Und diese ruhige Dachfläche, das ist ein polygonales Dach, sollte komplett mit PV-Schindeln zugedeckt werden. Auch der Abschluss und die Schrägen, da hat dieses System aus der Schweiz hat eben das gebracht, dass hier wir uns genau an die Fläche des Daches anpassen konnten. Wir haben also nicht irgendwie Dachziegel drunter, da dieser Zwischenraum, wo dann alle möglichen Tauben und Vögel nisten, der verschmutzt, sondern wir haben die PV-Anlage gleich als Dachdeckung, natürlich in Verbindung mit einem wasserdichten Unterdach. Das muss natürlich sein. Ja. Und das andere ist natürlich auch die Windenergie, die eine sinnvolle Ergänzung ist zu der PV-Anlage. Denn der Wind weht auch nachts. Der Wind weht auch, wenn Schnee auf dem Dach liegt. Ergänzt dann mit seiner Energie den Gebäudebedarf, den man so braucht,
um das heißt jetzt drin zu wohnen. Für alle, die das Gebäude nicht kennen, wir haben neben dem Gebäude vorne in Richtung Tal einen großen Masten mitstehen, mit einer Sitzgelegenheit unten und mit einem Windrad oben drauf.
Da habt ihr da gesagt, Papa, wenn da ein Mast hinkommt, dann muss aber ein schöner Mast sein. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt mit Bleistift und habe dann 1:10 den schönen Mast gezeigt.
Aber man muss vorwegnehmen, der erste Entwurf hat einen Gittermasten vorgesehen.
Aber der zweite war dann besser. Ja. Aber dafür hat er noch eine Sitzbank herum, wo man die schöne Aussicht übers Tal genießen kann.
Du hast vorhin über diese große Masse gesprochen.
Ja.
Diese Masse musste ja auch irgendwo mal gebaut werden.
Ja.
Und wie war denn so die Baustelle?
Stichwort Zelt.
Ich hatte ja im Rahmen der Forschung, das ist ja auch Ergänzung der Forschung, hat die Möglichkeit, und da bin ich euch sehr dankbar, dass ich freigestellt war, um jeden Tag von morgens bis abends auf der Baustelle mitzuarbeiten. Mit dem enormen Vorteil, dass ich als Entscheider immer auf der Baustelle war.
Und Planer.
Planer, Entscheider und vor allem, weil wir ja die historischen alten Materialien, Ziegel, Lehm, Stroh, verwendet haben in einer Weise, wie man sie überhaupt noch nie verwendet hat. Es war ein Experiment. Das war schon sehr aufregend. Ja.
Ich kann mich erinnern, als wir auf der Baustelle waren, wenn man da zum Teil hingekommen ist, hat es so richtig eigentlich so nach Landwirtschaft gerochen, weil man so dieses Stroh, den Strohgeruch der Strohdämmung in der Nase hatte.
Ich bin ja damals extra zur Firma Huppenberger, die sitzen da im Bayerischen Wald, hingefahren und die haben das ganz clever gemacht. Die haben die Abwärme eines Glaswerks daneben genutzt, um ihr Stroh auf 100 Grad Celsius zu erhitzen, damit alles, was da kreucht und fleucht in dem Stroh, tot ist. Mhm. Und dann mit einem einfachen Bindemittel gepresst diese Strohdämmplatten gemacht haben.
Ja, war auch voll gut auch in der Verarbeitung, oder?
Ja. War also begeistert. Wir haben Dämmungen unter dem Boden, Estrichdämmung aus Stroh, hat noch kein Mensch jemals gemacht. Das waren alles Neuerungen, die es noch nicht gab und die man eben da versucht hat einzusetzen. Ja.
Ich glaube, auch deswegen war es gerade so spannend und so gut, auch dass du tagtäglich vor Ort auf der Baustelle mit warst, weil ich glaube, dieses spezielle andere Bauen hat tagtäglich so viele Fragen auch aufgeworfen bei den Handwerkern, dass man da ganz viel rumexperimentieren und neu entwickeln musste, oder?
Und was auch ganz toll war, wir haben echt noch gemauert. Wir hatten zwei Lehrlinge von der Firma Christoph Fuchs, zwei Lehrlinge, die kurz vor ihrer Zwischenprüfung standen. Die konnten bei uns mit 2DF-Steinen mauern. Wo wird heute noch gemauert? Nirgendwo. Große Blöcke werden mit Kran versetzt. Aber das, was sie in der Prüfung lernen müssen, bei mir im ZI-Haus haben sie es gemacht und beide die Prüfung bestanden.
Wenn man sich jetzt diese Masse anguckt von dem Gebäude mit den Ziegeln, ist da im Gebäude Ziegel gleich Ziegel oder gibt es da Unterschiede in der Art des Ziegels? Nimm uns da mal mit.
Es gibt riesige Unterschiede. Man muss, und das musste ich selber erst richtig lernen, man muss bei dieser neuen Bauweise ganz extrem unterscheiden zwischen hochwärmedämmendem Ziegel und hochwärmespeicherndem Ziegel. Wärmedämmend muss ich den Ziegel machen bei der Außenhülle des Hauses. Wärmespeichernd muss ich den Ziegel verwenden in dieser Hülle, im Inneren, im Kern des Hauses. Da soll ja die Wärme, solange es geht, gespeichert werden. Weil ich habe ja keinen Ofen. Ja, ich muss ja alles, was an Wärme entsteht, auch das, was in der Küche, am Herd, bei der Warmwasserbereitung, überall gibt es Abwärme, die muss ich speichern, ganz, ganz extrem speichern, geschützt von der Dämmhülle außen herum.
Jetzt ist es so, dass das Gebäude ja schon seit ein paar Jahren fertiggestellt ist. Nehmen uns mal mit, wieso die ersten Jahre verlaufen sind und wie dieses Thema, du hast es angesprochen, Forschung, Analyse, Auswertung, wie das aktuell aussieht und was so der Plan ist.
Also wir haben bisher die Forschungsschritte 1 und 2 verwirklicht. Das heißt, der Forschungsabschnitt 1 war das Gebäude, so wie es gebaut war, und der Speicherblock war noch nicht in Betrieb. Tagtäglich wurden von mir Messungen gemacht, Tagebuch geführt, die Temperaturen gemessen, die Luftqualität untersucht und so weiter. Das war der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt war das ZI-Haus mit dem funktionierenden Speicherblock, aber noch nicht bewohnt. Und das wurde dann durchgezogen, ebenfalls immer wieder begleitet mit Messungen und so weiter. Und nun steht der dritte Abschnitt bevor, der allerdings auch je nach Ausgestaltung des Winters über mehrere Jahre sich erstrecken kann. Diese Untersuchung ist das ZI-Haus bewohnt. Ich habe also den Auftrag hier vom Architekturbüro, jetzt der Wohnende zu sein und hier dabei zu forschen. Und das beansprucht mich mehrere Stunden am Tag. Also es ist nicht so, dass das einfach von alleine läuft, sondern da hängt man schon ganz schön drin mit allem, was man aufnotiert und die Temperaturen des Speicherblocks und so weiter. Die können die ja kontrollieren, wir haben da Temperaturfühler in jeder Schicht und so weiter. Das muss ja alles irgendwo dokumentiert werden und wird dann ein gewisses Ergebnis bringen, auf das ich selber gespannt bin.
Ja, und da sind wir extrem drauf gespannt, auf die ganzen Ergebnisse. Du führst ja wirklich akribisch Tagebuch mit wirklich auch den Messwerten, die du dann täglich aufschreibst. Und das ist ein immenser Wert, der dadurch entsteht, der dann in den nächsten Jahren dann auch wirklich ausgewertet wird.
Bin schon auf Seite 399
Wahnsinn, heute. Wirklich Wahnsinn. Und diese ganzen Skizzen, die du immer wieder mit drinnen machst, mit was für einer Liebe zum Detail. Ich freue mich drauf, wenn wir da eines Tages so weit sind und sagen, okay, wir setzen uns dran, dann Literatur zusammenzustellen, um diese ganzen Erkenntnisse und Forschungsschritte, die ja so viel kleinteilige Arbeit und auch Zeit gekostet haben, um die dann unterm Strich auswerten zu können und zur Verfügung stellen zu können.
Jetzt war es ja auch so in der ersten Phase, ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, wie lange die Phasen dauern. Also es war immer pro Winter jetzt sozusagen.
Ja, es war immer über den Winter.
Genau.
Ja. Und diese dritte Phase, wenn man jetzt einen milden Winter hat, und der nächste ist ein strenger Winter und der übernächste ist gerade so mittendrin. Mhm. So, es wird ein Winter nicht genügen. Man muss also das über mehrere beobachten und dann die Schlüsse daraus ziehen, weil es ist ja die Grenze des Möglichen, an der man sich
bewegt. Das wäre der Podcast-Titel gewesen für heute eigentlich. Die Grenze des Möglichen.
Das ändern wir noch im Nachhinein.
Machen wir im Nachhinein noch. Oder machen wir noch mal eine zweite Folge.
Auf was ich hinaus wollte noch, dieser Speicherblock, der braucht ja eine gewisse Steuerung. Was sind denn da die Knackpunkte, auf die es ankommt, die du jetzt aus der Erfahrung heraus geben kannst? Gibt es da Knackpunkte oder ist das alles total einfach?
Man muss sich, und da kommen wir wieder später noch ein bisschen drauf, man muss sich schon ein bisschen auf ein etwas anderes Wohnen einstellen. Es darf eigentlich zum Beispiel Folgendes nicht passieren. Ist mir passiert vor ein paar Tagen. Ich drehe den Wasserhahn auf am Morgen und mit warmem Vergiss Wasser
zuzudrehen.
Und er läuft ganz leicht und ich vergesse ihn zuzudrehen und er läuft den ganzen Tag und am nächsten Morgen wollte ich mich duschen, eiskaltes Wasser, nichts mehr drin.
Das passiert dir aber auch nicht nochmal.
Denn über Nacht läuft meine PV-Anlage nicht, da habe ich keinen Strom. Das heißt, es musste also am nächsten Tag, den ganzen Tag, musste die PV-Anlage meinen Boiler erst wieder warmes Wasser bringen. Also es ist anders als...
Ja, verstehe ich.
Boah, es zwingt zur Sparsamkeit.
Aber ich sage mal so, eigentlich ist es so, es erzieht einen, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt krasse Einbußen dadurch
hat.
Denn einmal zu gucken, dass der Wasserhahn auch wirklich zu ist, das schadet auch keinem und spart auch Wasser.
Ja,
schön.
Jetzt könnte man ja fragen, friert man nicht im Winter in so einem Haus?
Also ich bin ja jetzt schon seit 3 Wochen in dem Haus und wir hatten auch in den Nächten schon etwa so 10 Grad, mal einmal sogar 9 Grad. Und im Inneren des Hauses ist es fast ein bisschen zu warm momentan noch. Mhm. 26, manchmal 27 Grad durch die Wärme des Speicherblocks.
Wie viel Grad hatte denn gerade der Speicherblock, weißt du das?
Der Speicherblock, naja, jetzt haben wir 3 zusammenhängende Sonnentage. Ich weiß es von gestern Abend. Gestern Abend hatte der ganz unten eine Temperatur von 51,4 Grad.
Das ist natürlich klar. Du wohnst gerade auf so einem warmen Speicherblockkessel.
Der blubbert.
So in einem Comic. Aber das Tolle ist ja, das ist dir jetzt völlig egal, weil du kannst das Fenster öffnen. Das ist alles gut. Du musst da jetzt hier nicht in einem geschlossenen Raum schwitzen, sondern das ist ja total angenehm, weil du durch das schnelle Lüften es auch wieder schnell abkühlt. Du bist aber jetzt gerade, glaube ich, so an dem Schlüsselmoment, dass du möglichst einen warmen Akku brauchst, damit der dann dir im November hilft.
Das sind die entscheidenden Tage gerade, ne?
Ja, ja. Wann, welcher Monat ist denn aus dem Rückblick des letzten Jahres so das Kritischste? Was ist denn
es da? Es sind eigentlich 2 Monate. Es ist der November und der Dezember.
Okay, und warum?
Die Tage sind am kürzesten. Mhm. Im Januar ist schon wieder besser. Krass. Das heißt, die PV-Anlage leistet im Januar schon wieder mehr.
Ja.
Und dann kommt natürlich auch möglicher Schneefall dazu.
Okay.
Im November, ab Mitte November bis Dezember und so weiter. Wobei ich da im letzten Forschungswinter schon festgestellt habe, dass selbst wenn auf der PV-Anlage 2 mm Pulverschnee liegt, leistet sie dennoch durch den Schnee durch die Helligkeit, nicht zu viel, aber es ist doch einiges, was dennoch eingeht. Und
wie war denn deine Erfahrung, als es geschneit hat letzten Winter? Wie lange hat es denn gedauert, bis der Schnee wieder unten war? Oder war das über den kompletten Winter bedeckt?
Also ich kann mich an einen Tag erinnern, wo ich gedacht habe, oh, jetzt ist es vielleicht aus. Jetzt reicht es nicht. Mein Batteriespeicher mit 18,5 kW war fast leer. Es war etwas Schnee auf dem Dach. Und dann dachte ich, oh, wie soll das weitergehen? Wetterbericht sagte, morgen alles trübe. Am nächsten Morgen strahlender Sonnenschein. Mein Schnee ist vom Dach heruntergerutscht.
Ach so, und der ist dann geschmolzen.
Und ich war gerettet. Ja, also es gibt so Tage, wo man sagt, oh, jetzt ist aus. Und dafür habe ich eigentlich einen Plan B. Und der Plan B heißt bidirektionales Laden mit meinem E-Fahrzeug. Nur in der ganzen Bundesrepublik macht das noch keiner. Kann das noch keiner. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir die Ersten sind, die in Deutschland eine bidirektional ladende Wallbox in Betrieb haben werden. Wir sind da schon in Gesprächen. Eine Firma aus der Schweiz, die Lizenz das hier macht. Auf der Messe war es auch, dass das bidirektionale Laden sehr propagiert wurde. Deswegen verstehe ich das überhaupt nicht mit diesem Solarspitzen. Begrenzungsgesetz. Das ist so ein Unsinn. Man soll das bidirektionale Laden fördern, dann kriegt man die Spitzen am Tag von der PV-Anlage ins Auto und in der Nacht gibt das Auto den Strom wieder ins Haus für das, was erforderlich ist. Ich kann also die Spitzen kann ich abbauen.
Da brauche ich kein Gesetz dazu. Durch einen Akku, der sowieso da ist.
Und auch selber nutzen. Ja.
Aber in Deutschland, andere Staaten sind viel, viel weiter. Denkt man an Korea, denken wir an Holland, in der Schweiz, in Frankreich ganz massiv macht man das jetzt auch.
Aber dann können wir zuversichtlich sein, dass die technische Lösung ja schon da ist. Wir müssen es nur irgendwie schaffen, das dann bei uns auch zu realisieren.
Dann kann ich, wenn der Strom fehlt im Haus, zur nächsten Tanke fahren und dann Ökostrom tanken und dann in mein Haus einspeisen.
Ich finde das so Wahnsinn. Ich hatte erst letzte Woche wieder einen Termin, wo es um Gebäudetechnik ging, die immer auf den Worst Case ausgelegt wird. Und ich finde es so verrückt, wenn man sich vorstellt, man dimensioniert die Größe einer Gebäudetechnik auf den Worst Case aus. Was das an zusätzlich Geld und Ressourcen kostet. Und ich finde diesen Ansatz, dass man sagt, nee, ich plane nicht auf Worst Case 100%, sondern ich plane auf den Alltag. Und wenn ich Worst Case habe, habe ich einen Plan B, der mich vielleicht in der Situation ein bisschen mehr Geld kostet, aber kostet mich insgesamt gesehen deutlich weniger, weil ich nicht so eine riesige Techniküberfrachtung im Gebäude habe.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Und dann ist es ja auch so, dass du Geld dem Bauherrn sparst.
Ja.
Denn oftmals ist es so, du willst dann nur als Planer die Vorschrift einhalten, ohne es zu hinterfragen, die, genau wie du sagst, auf den Worst Case ausgelegt sind. Und dann zahlt der Bauherr für eine Planung, die am Ende völlig überdimensioniert ist, auch noch in der laufenden Wartung extrem viel Geld kostet, weil die Technik extrem anfällig ist. Und das ist so ein Kreis, den man einfach durchbrechen muss.
Ich möchte noch einen weiteren Aspekt mal hier mit reinbringen, der auf einer ganz anderen Ebene liegt. Es ist das ressourcensparende Bauen, flächensparendes Bauen. Das heißt, ich habe, wir haben einen wahnsinnigen Flächenverbrauch in Deutschland, was da jährlich versiegelt wird an Flächen. Im ZI-Haus haben wir dieses Flächenmanagement gelöst. Wie haben wir es gelöst? Auf 60 Quadratmeter Wohnfläche habe ich 130 Quadratmeter in Wirklichkeit. Warum? Weil der Großraum im Inneren des Hauses drei verschiedene Nutzungen hat. Er ist Wohnzimmer, gleicher Raum. Er ist Schlafzimmer, der gleiche Raum. Und er ist ein Konferenzraum für 20 Personen, der gleiche Raum. Normalerweise bräuchte ich diese drei Räume, hätte einen Flächenverbrauch von 130 Quadratmeter. Aber nun habe ich einen Raum, muss auch nur einen Raum heizen. Wenn man das auf Miete umsetzt, ich kann auf 60 Quadratmeter gemieteter Wohnfläche, kriege ich 130 Quadratmeter unter. Kann ich meinen Mietpreis gleich halbieren, weil ich ja 130 Quadratmeter habe für den Preis von 60. Das
ist vielleicht sogar vor allem in Ballungsräumen extrem attraktiv.
Ganz genau.
Da, wo man eben nicht die ganzen Flächen verfügbar hat. Und ich finde es Wahnsinn, wie durch so einen, das ist ja ein sehr guter Entwurfsgedanke, wie wir es mit einfacher Architektur, quasi mit dieser ersten Skizze, die du hattest, genau solche Überlegungen nachhaltig und ressourcenschonend sind.
Ja.
Und natürlich haben wir immer mal wieder auch in den vergangenen Monaten und Jahren so die Frage gekriegt, boah, 75 cm dicke Außenwände, das verbraucht ganz schön viel Material, ganz schön viel Fläche und so weiter.
Ja.
Nein, genau dieser Punkt, den du gerade angebracht hast, dass die Nettoflächenausnutzung durch so intelligente Systeme, Transformationssysteme in Möbeln viel, viel mehr tatsächliche Nettofläche ist im Nutzen, das muss man da in dem Vergleich, um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, auch noch mit integrieren. Und dann ist man sogar bei einer besseren Flächenausnutzung.
Ich habe es vor ein paar Tagen habe ich es mit der Stoppuhr getestet. Wie lange brauche ich, dass das Wohnzimmer sich in Schlafzimmer umwandelt? 4 Minuten.
Krass.
4 Minuten.
Toll. Wahnsinn.
Rückwärts, andersherum, dauert es 5 Minuten. Warum? Ja, weil man dann das Bettzeug zusammenlegen muss, sauber, um es im Schrank zu verstauen. Aber was sind 4 Minuten? Gar nichts.
Ja.
Um ganz einfach das Wohnzimmer zum Schlafzimmer zu machen. Aber ich will auch nicht alles sagen, man müsste das Gebäude mal besichtigen. Ja, ich mache
da
auch Führungen.
Gibt es jetzt eine gute Gelegenheit?
Wir geben dir die Gelegenheit, da ein bisschen Werbung zu machen. Es gibt, glaube ich, jetzt demnächst die Möglichkeit, sich das Gebäude anzugucken.
Ja, wir haben heute in einer Woche, am 26. September, das ist Freitag, von 15 bis 17 Uhr im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche des Landkreises Nürnberger Land, haben wir biete ich eine Besichtigung an. Kleiner Obolus von 5 Euro pro Person. Man muss sich telefonisch anmelden, aber man kann ja bei dieser Nachhaltigkeitswoche kann man ja im Internet nachsehen. Stehen die Bedingungen da und 20 bis 20 Personen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und da werde ich die gesamte Funktion des Hauses im Detail erklären und was dahinter steckt. Noch viel mehr, das würde jetzt den Rahmen sprengen, altersgerechtes Wohnen, was weitaus mehr ist als nur eine Barrierefreiheit, sondern es geht hinein, es kommt, wir sind in dieser Babyboomer-Zeit, wo die sehr viele Senioren da sein werden, ist ja allgemein bekannt, und Möglichkeiten zu schaffen, dass ein älterer Mensch nicht gleich ins Pflegeheim muss, sondern im Gebäude, solange es möglich ist, noch bleiben kann. Das geht weit über Barrierefreiheit hinaus. Das muss man sich ansehen, und das biete ich an zur Besichtigung. Man kann auch so das Gebäude besichtigen. Gibt da auch noch ein kleines Geheimnis. Ich habe ein eigenes ZI-Haus-Spiel entwickelt. Und da gibt es 30 Exemplare davon, die ich selber händisch angefertigt habe. Also Weihnachten kommt, wenn der eine oder andere so ein Ding möchte. Leben mit dem Wetter. Das ZI-Haus als Spiel mit den Originalmaterialien, mit Stroh und mit Ziegel und allem drum und dran. Führe ich auch bei der Besichtigung vor, zeige ich, wäre auch mal was Schönes. Habe allerdings nur 30 Stück, weil sie alle von mir angefertigt sind.
Was würdest du sagen, die Erkenntnisse aus dem ZI-Haus, haben die das Potenzial in der breiten Masse generell, was das gesamte Bauen angeht, perspektivisch was zu bewegen und was zu verändern?
Mit Sicherheit. Ich denke sogar, selbst im Gebäudebestand, das ist ja die Hauptsache, es gibt ja wahnsinnig viel bestehende Gebäude, die alle viel zu viel Energie verbrauchen. Und der Schlüssel dazu ist, dass dieser Speicherblock nicht nur unter dem Fußboden sein kann, sondern dieser Speicherblock könnte auch eine Speicherwand sein. Und diese Wand könnte durch mehrere Stockwerke gehen. Diese Wand kann man auch nachrüsten. Und diese Wand im Inneren des Gebäudes als Gebäudekern durch PV-Anlage auf dem Dach heizt sich auf und gibt an den Raum die Wärme ab. Das kann überall sein. Das muss nicht nur bei Wohnen sein, das kann auch in Bürogebäuden sein. Das kann, egal wo, wo man diesen warmen Kern schafft, mit der gewaltigen Sonnenenergie eingespeist. Mehr nicht.
Also da kommen wir zum Stichwort Bestand. Haben wir jetzt ja auch ein total spannendes Projekt realisiert, wir als Architekturbüro. Da wollen wir auch in der nächsten Folge uns näher mit dem Thema auseinandersetzen. Es war unglaublich spannend, von dir nochmal diesen Einblick zu bekommen. Und ich glaube, wir könnten jetzt hier 2 Stunden weiterreden und sind immer noch begeistert. Das ist einfach so ein Herzensprojekt, was wir da oder vor allem du da realisiert hast. Und dafür brennen wir einfach. Und genau, und wir freuen uns eben auch auf die nächste Folge, wo wir dann eben genau auch ein total nachhaltiges Projekt näher untersuchen und betrachten mit einem total engagierten Bauherrn, wo wir einen innerstädtischen Kern durch eine neue Nutzung stärken konnten. Genau, da freuen wir uns extrem drauf auf die neue Folge. Und genau.
17.10.2025, 16 Uhr. Wenn wir uns hier wieder zusammenfinden. Papa, haben wir irgendwas an Themen jetzt noch vergessen, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch sagen? Dann
gib mir die Gelegenheit. Ich möchte noch jungen Leuten, die der Architektur zugeneigt sind, einfach sagen, es braucht Mut, um etwas Neues zu wagen und anzupacken. Und diesen Mut muss man einfach aufbringen. Und den wünsche ich der jungen Generation. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die junge Generation in der eigenen Familie habe und von daher auch das ZI-Haus ein Ergebnis ist von der Architektur von zwei Generationen.
Ja. Vielen Dank, richtig schöne Schlussworte. Wir danken dir sehr für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bitte schön. Bis bald, hat Spaß gemacht.